Andrea, was machst du da?
Ich übe.
Du übst?
Ja, weil weißt, in der heutigen Folge geht es ja um Glasflaschen, Mehrweg und Einweg und was mit denen passiert, wenn man sie fortrührt. Da habe ich gedacht, ich tue mich jetzt da so ein bisschen einstimmen.
Du hast gedacht, machst du mal ein bisschen Musik noch heute?
Ja, und jetzt, if you'll excuse me, ich sollte jetzt da weiter üben.
Das ist «Use Me Baby One More Time», der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren. Ich bin Manuel.
Und ich bin Andrea.
Reuse, Recycle, Record.
Use Me Baby One More Time.
Manuel, hoi!
Ja, Andrea?
Hey, los, ich finde es mega komisch, ohne dich unterwegs zu sein.
Hey, voll, ich im Fall auch. Wo bist du gerade?
Hey, ich bin auf dem Weg. Jetzt bin ich gerade am Bahnhof Dagmarsellen angekommen. Ich hoffe, man sagt das so. So ein kleiner Bahnhof mit einem wunderbaren Ausblick da auf so ein Industriegebiet, das ist also wirklich ein Träumchen. Du so?
Hey, ich bin schon fast in Eppdingen und ich fahre hier mit dem Postauto durch die schönen Jura-Hügel durch. Und wo bist jetzt du schon wieder unterwegs? Du musst mir noch mal schnell helfen. Ich weiss, es geht um Glas.
Ich gehe zu Misapor. Die machen aus altem Glas Baumaterial. Das sind recht cool, so das, was ich bis jetzt gelesen habe. Du bist bei Eppdinger Mineralwasser, gell? So ein bisschen schauen, wie die Mehrwegflaschen gewaschen werden und wie man die nachher wieder auffüllt.
Im Gegensatz zu mir hast du das Skript einfach gelesen. Hey, viel Spass und keep me posted.
So, also schau. Ich bin jetzt auf dem Werkhof angekommen und es hat so riesige Berge Glas und Backer und Gabelstapler und alles Lustige. Und ich habe jetzt gerade Adrian Rau von Misapor kennengelernt und er gibt mir jetzt gerade eine Führung hier.
Mein Name ist Adrian Rau. Ich bin CEO von der Misapor AG. Ich bin verantwortlich für die Gesamtleitung in diesem Sinn. Und ja, mache das bei der Misapor seit 16 Jahren jetzt.
Wenn dich ein Kind fragt, was es ist, was du beruflich machst, was erklärst du dann oder was sagst du dann?
Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was machst du, wenn eine Flasche leer ist? Was passiert mit der? Und dann ist man eigentlich schon im Gespräch, weil die meisten Leute interessieren sich sehr, was mit ihrem Abfall passiert. Und die wenigsten Leute sind sich eigentlich bewusst, wo die Wege dann sich finden und was wieder entsteht. Viele wissen, dass aus Glasflaschen wieder Glasflaschen werden, aber dass es alternative Verwertungen gibt, ist doch für viele sehr spannend.
Wenn wir mal schauen,
gut,
wie
ja.
Das aussieht.
Gut.
Gut.
Dann gehen wir, wir laufen den Prozess nach. Mhm. Gehen wir zuerst schauen, wo das Glas reinkommt, oder? Mhm. Kommt schnell voraus, oder?
Also. So, jetzt gehen wir da auf den Werkhof raus. Was sehen wir da jetzt gerade schon alles, wenn wir da vorbeilaufen?
Ja, jetzt haben wir natürlich hier, im ersten Teil ist eigentlich der Inflow vom Glas, den wir haben. Mhm. Wir sehen hier Häufen mit verschiedenen Glassorten, gemischtes, weißes Glas, braunes Glas, grünes Glas. Und wir schauen bei der Anlieferung immer, dass wir natürlich die nicht miteinander vermischen, weil eben weiß und braun Glas werden wir wieder in den Export geben und den Rest, den wir selber brauchen, tun wir auch ein bisschen nach Qualität ablegen. Weil Abfallentsorgung ist sehr kulturabhängig. Das heisst, je nach Gemeinde wissen wir, es kommt sauberes oder dreckiges Glas. Und dann ist es auch gut, wenn man weiss, dass die einen Gemeinden mit Dreckigem sind auf einem Haufen und die Unbedenklichen sind auf dem anderen.
Ich will jetzt hier keinen Namen nennen.
Nein. Pro Tag kommen hier rund 15 bis 18 Lastwagen rein und bringen Glas. Das ist eine automatische Waage. Die Leute fahren drüber, deklarieren, was sie haben und sie wissen, was sie abladen dürfen.
Also das heisst, hier kommen so die ganzen Glasflaschen und alles, was sonst noch in diesen Containern ist?
Alles, genau. Also man sieht das hier auf dem Haufen. Oder? Wenn man ein bisschen näher her schaut, das ist ein sehr sauberes Glas, das wir hier haben. Aber man sieht sofort, das hat auch andere Sachen drin, wie eben Pflanzentröge, PET, wir haben Büchsli, wir haben... ja, einfach alles, was man hat. Das ist aber eine sehr gute Fraktion, die wir hier haben. Das ist eine sehr saubere. Es gibt eine andere Häufe, da haben wir noch viel mehr Siedlungsabfall vermischt. Und das Ziel ist, dass wir all die Nicht-Glas-Sachen trennen. Das sind auch die Etiketten, die wir nicht mehr haben. Und für das muss ich die Flasche kaputt machen. Und wenn ich sie in Scherben habe, dann kann ich nachher ohne Probleme das Papier abscheiden und die Zäpfe, die noch dran sind und so weiter. Und das bedeutet, wir haben Metallabscheider, nicht metallische Sachen werden abgeschieben. Es hat verschiedene Siebe und Rüttel- und Brechverfahren, die man anwendet. Und das ist so ein wie im Sandkasten früher. Man sucht nach dem Schluss, dass man nur die Scherben hat und keine Scherben wegschmeißt, sondern nur Abfall. Was passiert ist, das Material wird zuerst abgeschieden, also das Metall geht weg und nachher hat es aber ein Handpicking. Das heisst, es ist die Person, die sitzt am Band und die nimmt die groben Sachen raus. Das haben wir noch nicht automatisieren können, weil die groben Sachen dürfen nicht im Brecher, sonst blockiert sich der, oder? Und wenn es dort durchgelaufen ist, dann ist der Prozess weitgehend automatisiert. Jetzt gehen wir gerade rauf und schauen das Handpicking an, weil dort sieht man eigentlich schon am meisten noch bei dem Strom. Hallo Emilia, hoi. Also hier sieht man, wie das Glas aussieht, wenn es reinkommt. Sie schaut jetzt da wirklich, dass sie die groben Sachen von Hand rausnimmt. Dann gehen wir mal schauen. Ciao Emilia, schönen Nachmittag. Ich zeige vielleicht, was sonst noch so rauskommt aus dem Glas. Das sind insbesondere hier sieht man das gut, welche Abfälle das man eben noch findet. Was nichts mit Glas zu tun hat, das sind insbesondere die Keramikteile. Das sind, es ist zwar Glas, was wir hier haben, die Flaschenböden oder Flaschenbecher, die Kunstgläser, das sind Gläser, die unser Brecher nicht verarbeiten kann. Das gehört eigentlich auch nicht in den Glasabfall, das ist gruben gut, wenn wir am Ende oben sind. Und hier ganze Metallthemen, oder, wo so auch im Glascontainer zu finden sind. Und das glaubt man gar nicht, oder? Und da sieht man natürlich auch, das gehört eigentlich eher in einen Siedlungsabfall rein. Der Turnschuh gefällt mir jetzt gerade auch gut an, ja. Und Pistolen werden auch etwa hier.
Hey, einfach Pistolen, Manuel. Sie haben immer wieder Pistolen in diesem Glasabfall. Nachher muss die Polizei abholen kommen. Und es ist nicht, weißt du, so, okay, das ist jetzt einmal passiert und es ist irgendwie eine riesen Story, sondern das ist einfach schon mehrmals vorgekommen. Ich meine, hä? Und ich habe natürlich gefragt, aber leider weiss der Adrian Rau eben auch nicht mehr, so ein bisschen, wo die hergekommen sind oder was nachher mit denen passiert. Aber irgendwie, also crazy. Hat mich jetzt wirklich Wunder genommen. Wie läuft es bei Eptinger so?
Hey, nein, eine Pistole im Glasabfall. Das ist wirklich wild. Hey, bei mir läuft es gut. Ich habe gerade den Matthias Wissler kennengelernt. Er betreut Forschung und Entwicklung bei Eptinger. Und ist gelernter Bierbrauer und Wassersommelier. Ich kann schon noch. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Und jetzt geht's los in die Produktion.
Dann müssen wir uns noch ein wenig einkleiden. Dann gehen wir gerade an die Schleuse führen.
Ja.
Und dann können wir starten.
Okay. Was heisst denn Schleuse? Genau.
Wir haben eine Trennung zwischen Produktion und Verwaltung. Wo die Mitarbeiter, die einfach durchgehen, die Hände oder auch Psycher, Händwäsche, Hände desinfizieren, Psychermantel kriegen, Hornets kriegen. Das sind so die Sachen, die mir die Leute ausstatten.
Also dann würde ich jetzt sehr schnell die Hände waschen in dem Fall.
Ja.
Muss man desinfizieren oder mit Seife?
Händwäsche mit Seife und im Nachgang desinfizieren.
Ah, okay. Ja. Ist das jetzt das Problem, dass ich kurze Hosen anhabe?
Grundsätzlich im Abfüllbetrieb schon, gerade mit der Glasflasche, weil es ist Glas, das kann immer bis kaputt gehen, es hat Scherben. Also unsere Mitarbeiter dürfen nicht in kurzen Hosen arbeiten, ist verboten.
Aha, also weil sie sich könnten verletzen.
Genau, ja. Genau. Bei uns werden Mitarbeiter auch regelmäßig kontrolliert, also wir haben ein großes Labor. Und unsere Laborantin, die läuft dann regelmäßig rum und hat dann so Abstrichprobe in der Hand und dann geht es den Mitarbeitern und sagt Hände an. Und wenn sie die Hände steigen, dann wird eine Abklatschprobe gemacht von den Fingern.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Ja,
ob sie die Hände wirklich desinfiziert haben?
Ja, oder ob, also, ja, also, mein, klar, Keime hast du immer auf der Hemd. Der Hemd, ja. Das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja was Natürliches. Aber je nachdem, was du für Keime hast, wenn du Fäkalkeime hast, dann ist das natürlich schon ein Indikator dafür, dass deine Handhygiene nicht stimmt.
Und dann wird man einfach verwarnt oder wie? Oder
dann gibt es eine separate Schulung und im Wiederholungsfalle führt das dann schon zur Verwarnung, Abmahnung. Ja, wir müssen unsere Prozesse in den Griff haben oder wir wissen, dass unsere Prozesse funktionieren. Ja. Und wenn irgendwann du auf einmal irgendwo etwas finden würdest und nicht weißt, wo du ansetzen musst, dann ist es schwierig, oder? Und gerade im zertifizierten Unternehmen ist es ganz klar Vorgabe, dass du Personal kontrollierst.
Wir haben die Hände gewaschen, desinfiziert. Wir haben beide so einen weißen Mantel an. Ich einen Einwegmantel, du deinen persönlichen Mantel.
Genau.
Und ein Haarnetz.
Genau.
Wobei bei meinen wenigen Haaren kann fast nicht passieren.
Aber das hat auch ein Gemeinschaftsgefühl. Also bei uns auch Leute, die keine Haare haben, haben ein Haarnetz an.
Das ist das ist so ein bisschen die Uniform.
Genau, das gehört einfach dazu.
Jetzt gehen wir dann durch die Schleuse rein in die Produktion. Sonst stehen wir dann eh kein Wort mehr, ich tue mal das Handy weg. Was läuft bei dir so?
Wir gehen jetzt gerade zu dieser Mühle, wo das Glas gemahlen wird, so ganz fein. Und ich glaube, es wird dann etwa ähnlich laut dort.
Was nachher passiert ist, wenn die Schärpe rein ist, dann gehen wir eigentlich in den nächsten Prozess, wo es darum geht, das abzumahlen. Wir wollen ein Mehl haben, wo unter 100 μ fein ist.
Und 100 μ, wenn man jetzt gar nicht so einen Begriff hat von dem, wie fühlt sich das etwa an?
Das ist wie ein normales Mehl, das wir brauchen zum Backen. Etwa so fühlt sich das an.
Jetzt ist es wieder rein, in eine Halle rein.
Ja, hier ist das Klima etwas anders, merkt ihr. Hier ist es sehr warm und ruhig. Ruhig ist momentan, weil erst um 3 Uhr geht die Mühle an. Hier innen. Die wird um 3 Uhr gestartet. Und, können vielleicht schnell vorbeilaufen, dann kann man nämlich das Mehl auch mal anlangen. Da sieht man die Mühle rein, sie läuft jetzt zum Glück gar nicht. Und da kann man mal so ein bisschen einen Augenschein nehmen, was die Feinheit überhaupt ist. Und dann sehen wir natürlich, das ist ein sehr feines Mehl, oder?
Es ist wirklich ein ganz feines Mehl. Es sieht auch ein bisschen so aus. So ein bisschen sandmässig.
Genau. Schauen, dass es nicht überall ankommt, sonst ist es abgestaubt.
Vor allem extra einen schwarzen Pulli angelegt. Ja.
Jetzt stehen wir eigentlich in der Küche, sagen wir dem. Das ist unser Mischer. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man Brot backt, dann habe ich auch meinen Mixer, oder? Da gehe ich her und tue Mehl, Hefe, andere Sachen, Salz und so weiter drin und nachher lasse ich das mal mischen. Und das ist genau das, was wir hier machen. Da wird Batch für Batch wird eigentlich das Glas mit Backpulver vermischt. Backpulver tut nachher im Blähprozess eine saubere Struktur geben, tut eigentlich die Luft rein und dass sie drinnen bleibt, oder? Und dann wird das gemischt hier, geht in die rohe Fertigmehlsilo und es ist bereit, nachher zum Ofen zu bringen.
Das ist eigentlich so wie eine riesige KitchenAid, wo ihr da alles drin
tut. Ja, genau. 400 Kilo pro Mal. Alle 30 Sekunden. Ihr seht auch, dass das wie der Backofen daheim haben, Ober- und Unterhitze, oder? Einfach ein paar Zonen mehr und die Solltemperatur und Eistemperatur sind jeweils die beiden Zahlen.
Also da wird einfach wirklich so das Pulver aufgetragen und dann von einer Walze auf die so als flache, wirklich ein bisschen wie einen Kuchen ausgestrichen.
Ja, genau, ja.
Und so läuft dann das zu den Ofen durch.
Genau. Und jetzt laufen wir mal nach hinten, oder?
Also und die Ober-Unterhitze bei diesem Ofen ist einfach irgendwo zwischen 600 und 900 Grad.
Ja, genau. Und wir sehen, hinten raus kommt kein Schaumglas Schotter, sondern es sieht eher aus wie eine Platte. Und wenn man gut hört, dann hört man, wie es so knistert. Weil das ist ein Temperaturschock, den wir hier haben. Hier innen haben wir gerade noch 600, 700 Grad am Schluss. Hier in der Umgebung haben wir etwa 30 Grad. Das ist ein riesiger Schock, oder? Und jetzt ist eigentlich der letzte Produktionsschritt, der passiert und allein das Material bricht. Und so wird aus einer Platte ein Schotter.
Hey, es ist so lustig. Der Prozess ist wirklich einfach so ein bisschen wie Backen. Du tust so Glasmehl rein, nachher Backpulver, dann das Ganze erhitzen. Es ist wirklich einfach so eine riesige KitchenAid und dann ein riesiger Backofen, der irgendwie 20 Meter lang ist. Was läuft bei dir so?
Hey, wir sind jetzt mittlerweile wieder draußen. Es ist so laut in dieser Produktionshalle, wo es wirklich so schreien, weil das Glas mega laut so am Klirren und Scheppern ist. Der Matthias Witzelmann hat mir dann schreiend den ganzen Prozess erklärt. Es läuft so, die Flaschen kommen in HRS zurück zu Eptinger. Die beschädigten und stark verschmutzten Flaschen, die werden gerade aussortiert. Das sind so 3% von allen Flaschen. Und die anderen 97% kommen in den Reinigungsprozess rein und werden mit Lau geputzt.
Der Prozess vom Flaschenreinigen, der ist in ganz viele Stufen unterteilt. Wir fangen an mit einer Vorweiche, um Grobverschmutzungen zu lösen. Wir gehen dann in ein lauge Tauchbad, wir gehen in einen lauge Spritzungsbereich, wo die Flasche überschwallt wird, noch von innen ausgespritzt wird. Dann kommt sie in eine Nachlauge, dann in ein Heißwasser-, Warmwasser-, Kaltwasserspritzung und ganz zum Schluss kommt die Frischwasserspritzung. Dass die Frischwasserspritzung ökologischer funktioniert oder dass wir auch das Wasser besser nutzen können, kommt die Frischwasserspritzung noch in die Kaltwasserzone.
Und weil die Anlage so effizient ist, braucht es nur 2,5 Dezi Wasser pro Flasche. Und ein Leerflascheninspektor schaut dann, ob die Flasche wirklich sauber geworden ist. Und ich habe vorher so gemeint, das ist so eine Person, die dann dort sitzt und die Flasche so mit der Lupe anschaut. Das war anscheinend früher wirklich so gewesen, aber nein, heute ist es natürlich eine hochmoderne Maschine.
Ja, also unsere Anlage schafft mit Kameras aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Winkeln. Und die Flasche wird dann zweimal gedreht. Und so kann aus verschiedenen Perspektiven praktisch eineinhalb oder zweifach mal die Flasche eigentlich angelügt werden. Also man lügt nicht nur die Flasche, sondern immer drüber hinaus, um Dinge aus anderen Winkeln zu erkennen. Und dann erkennt die Kamera Veränderungen, Pixelveränderungen. Und die identifiziert sie dann als Verschmutzung oder als Fremdkörper.
Wo sogar die hochmoderne Anlage Mühe hat, bei Salatsauce.
Ja, Salatsauce ist der Endgegner für die Flaschenreinigungsmaschine. Das ist einfach, ja, das Öl ist einfach schwierig zum Ausmachen. Und jeder kennt das, ranziges Öl ist einfach kein Genuss. Und wenn man dann zur Erfrischung reines Mineralwasser trinken will, und es dann auf einmal nach ranzigem Frittenfett schmeckt, dann ist es wirklich schwierig.
Salatsauce schmeckt einfach grusig. Viel schlimmer wären aber irgendwelche Keime. Zum Qualitätssichern wird jede Charge kontrolliert.
Wir haben ein eigenes mikrobiologisches Labor, das befindet sich hier im oberen Stock. Da ist eine Mitarbeiterin nur beschäftigt, Probe ansetzen, Probe auswerten, Stufenkontrolle an der Linie, Stufenkontrolle von den Fertigprodukten. Also wir tun jede Charge, die wir produzieren, und jeden Tag, wo wir produzieren, Anlageteile untersuchen und schauen, ob unsere Reinigungs- und Sterilisationsprozesse auch unseren erwünschten Zielen entsprechen.
In seinen 16 Jahren bei Eppdinger hat es Matthias Wissler zum Glück noch nie erlebt, dass man aus hygienischen Gründen eine Charge hat rausnehmen.
Das sind dann eher Dinge, dass irgendwo falsches Etikett drauf ist oder falsche Verschlussfarbe verwendet wurde oder irgendwie solche Sachen, wo einfach nicht unserem Standard entspricht. Das nimmt man raus und dann lügt man dann, dass man das dann irgendwelche karitative Institutionen zurückholen kann oder Mitarbeiter das dann zur Verfügung kriegen.
Hallo, wir sind langsam durch. Nach dem Reinigen werden dann die Flaschen abgefüllt, die HRS auftürmt und nachher ausgeliefert. Und die Eppdinger Flaschen werden 40 bis 50 Mal wiederverwendet. Das ist aus einer ökologischen Sicht natürlich genial. Wie läuft es bei euch?
Hey, bei uns geht es glaube ich noch ein bisschen. Wir sind jetzt gerade dort, wo das Material so hinten aus diesen Öfen rausgekommen ist. Nachher läuft es über so ein Fliessband, dann kühlt es ein bisschen ab und nachher wird es direkt in so Säcke verladen oder kommt dann in so ein riesiges Silo-Zelt-Ding.
Die Jungs da sind schnell mit Absacken.
Ja,
dann geht es relativ schnell nachher da rein, oder? Und sobald die fertig sind, die machen die Chargen an, oder? Dann geht nachher der Rest vom Material, je nach Produkt, das produziert wird, im hinteren Teil der Halle, wo wir waren, oder hierher.
Wow.
Hier hat es so ein Häufchen. Da kannst du mal schätzen, was das ist.
Wie hoch ist das echt? Ich bin so schlecht im Schätzen.
Ja, das ist jeder. Volumen schätzen ist etwas vom Schwierigsten. Es sind etwa 1200 Kubik, die hier liefern. Das ist etwa ein Achtel von dem, was hier innen Platz hat. Das ist das, was in einem Tag im Schnitt rausgeht.
Wow! Ja. Also ich bin wie ein Zirkuszelt, das genau gefüllt ist mit Bergen von diesem Material.
Ja, jetzt kannst du es mal anlangen vielleicht, ja, oder? Du musst dann noch einfach nicht deine Gerätschaften anlangen, weil es ist dann ein bisschen sandig.
Ich weiss gar nicht, mit was ich das vergleiche. Es ist so ein Dimmstein eigentlich. Das ist wahrscheinlich so etwas.
Einfach viel leichter und nimmt kein Wasser auf, ja.
Es sind wirklich einfach so, ja, eben 3 auf 3, 5 auf 5 cm. Stückchen. Aber sie tönen immer noch ein bisschen nach Glas.
Ja, irgendwie. Genau. Also,
Ja.
Oder? Ja.
Wie lange hält euer Material?
Wir sind seit einem Jahr, haben wir eine Notifikation, wo wir unser Material wieder zurücknehmen dürfen. Jetzt kommen die ersten, nach 30 Jahren kommen die ersten Gebäude, die zurückgebaut werden. Und dann kommt natürlich das Telefon. Was kann ich mit dem machen? Muss ich es auf die Deponie bringen? Und dann sagt, nein, bring es bitte zurück. Es sieht aus wie neu und wir können es gerade wieder einsetzen. Und das Material ist eigentlich unendlich haltbar. Es geht nicht kaputt, es ist inert. Das heisst, das Einzige, was passieren kann, ich kann es mechanisch kaputt machen und es wird immer feiner. Und am Schluss bleibt eigentlich ein Glassand. Und Sand ist, ja, das stört dann niemand mehr. Da kann ich im Beton rein tun wieder und als mineralischen Zuschlag brauchen. Also wir sind hier im verschiedenen Kreislauf am Denken. Und für uns ist das Reuse extrem wichtig, dass wir sagen können, wir haben eine Antwort darauf, wenn Kunden kommen.
Und das heisst, es muss nicht irgendwie wieder aufbereitet werden oder so, sondern eins zu eins können wir das einfach wieder weiter?
Das ist der gute Fall. Es kann natürlich auch sein, dass das Material so eingebaut worden ist, dass es kontaminiert worden ist, wie ein Boden kann kontaminiert sein, oder? Und dann ist die Situation, wir haben keine Technologie, um all die Möglichkeiten können wieder aufzubereiten. Dort würden wir nachher den Deponieweg müssen beschreiten, oder? Aber in der Regel, unser Produktdesign oder Anwendungsdesign ist bereits immer schon drin, dass man muss beim Eingebau die Schichten trennen. Das heisst, ich habe die bestmögliche Reinheit, wenn ich sie wieder aufmache, weil es gibt keine Durchmischung.
Gibt es irgendein Bauprojekt, wo du kannst sagen, dort hast du besonders Freude oder bist besonders stolz, dass ich könnte sagen, dort?
Das heisst, von meinem Lieblingsprojekt ist der Bahnhof Luzern. Da haben wir 2021 können, nach fast 5 Jahren eigentlich Voruntersuchungen, Tests und mithelfen in der Planung oder Planer dürfen bespielen. Weil das ist eine sehr spezielle Situation, die er hat. Der Bahnhof Luzern steht eigentlich im Seewasser drin, oder die Zufahrtsgleise. Und das ist vor 40, 50 Jahren hat man dort mit Platon eigentlich die Lichtschüttung gemacht. Aber das hat sich herausgestellt, dass das sehr wartungsintensiv ist. Und da haben sie gesagt, komm, jetzt probieren wir den Schaumglasschotter aus. Und dann haben wir das können realisieren im 21. Und das war auch wegweisend, um im Bahnbau wahrgenommen zu werden. Und heute sind wir dort eine feste Grösse. Also die SBB zum Beispiel, die weiss, wenn sie in solche Situationen antrifft, Schaumglasschotter funktioniert.
Hey, keine Ahnung, also mich kennt's. Ich finde, es ist ein krasses Material, das sie da herstellen. Nur schon, dass es so leicht ist. Also warte jetzt mal, er hat mir gesagt, ein Kubikmeter ist 150 Kilo schwer. Ich meine, okay, das ist so, ja, das, keine Ahnung, klingt jetzt noch schwer. Aber du musst überlegen, zum Vergleich, ein Kubikmeter Schotterstein ist einfach 1,5 Tonnen schwer. Und irgendwie trotzdem ist es mega stabil, es ist druckfest, es isoliert, es kann nicht brennen. Und theoretisch könnte man es auch so machen, dass es Wasser aufsaugen könnte. Zum Beispiel könnte man es dann irgendwie bei Überschwemmungen brauchen oder so. Und es hält einfach ewig. Also wenn ein Haus abgebrochen wird, kann man das Material einfach eins zu eins wieder aus der Baugrube rausnehmen und dann kann man es einfach wieder brauchen. Ich finde es wirklich recht cool. Hey, und du hast eigentlich schon deine lustige Wasserdegustation gemacht mit dem Wassersommelier?
Da sind wir jetzt gerade dran. Aber so richtig verstehe ich das Wasserdegustieren nicht. Also für mich ist einfach, Wasser ist Wasser. Nicht für den Matthias Wissler. Er könnte in einem Blindtest sogar verschiedene Mineralwasser voneinander unterscheiden.
Ein Mineralwasser zeichnet sich aus durch eine Mineralisation. Die legt fest, wie ist das Geschmacksempfinden beim Konsument. Wenn wenig Mineralien drin sind, dann ist es sehr unauffällig. Sehr weich, zerfließt förmlich. Ja? Je mehr Mineralien drin sind, desto einfacher wird es, den Charakter vom Wasser zu beschreiben, auch für Leute, die jetzt das nicht als Ausbildung gemacht haben. Und je deutlicher gewisse Mineralien rausstehen, desto eindeutig erkennbar ist es für jemanden.
Das Eptinger Wasser hat laut Matthias viel Mineralien und ist darum sehr charakterstark. Und so ein charakterstarkes Wasser trinkt man am besten aus einer Glasflasche, weil Glas eben geschmacksneutral ist.
Und so schließt sich mega schön der Kreis. Glas ist einfach ein extrem gutes Material, ein guter Wertstoff. Und das habe ich wieder mal gelernt bei dieser Reportage. Verpackungsmaterial ist nicht einfach Abfall, sondern es ist wertvoll. Es ist etwas wert, es ist Energie reingesteckt worden, um es zu produzieren. Es hat etwas gekostet. dann macht es doch auch Sinn, die Verpackung mehrmals zu brauchen. Ich bin auf alle Fälle sehr Fan von Mehrweg.
Hey, ja voll. Oder wenn etwas Einweg ist, dass man dann etwas Sinnvolles daraus macht, wie eben Baumaterial zum Beispiel, das dann mega lang hebt und stabil ist. Hey, aber Manuel?
Ja, Andrea?
Ich bin also froh, wenn wir nächstes Mal wieder zusammen unterwegs sind, weil ich komme wirklich gar nicht klar allein.
Yes, auf das freue ich mich definitiv auch.
Das ist «Use Me Baby One More Time», der Podcast von Swiss Recycle zum Wiederverwenden statt Wegrühren und sehr gerne auch weiterempfehlen, natürlich. Und abonnieren, kommentieren und liken und so. Ich bin Andrea.
Ich bin Manuel.
Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet.